Amen. Ich möchte mich auf den Vers in Hosea Kapitel 9, Vers 15 konzentrieren. Hosea Kapitel 9, Vers 15, da sagt die Bibel, alle ihre Bosheit stammt von Gilgal her, sodass ich sie dort zu hassen begann. Wegen ihrer schlimmen Handlungen will ich sie aus meinem Haus vertreiben. Ich kann sie nicht mehr lieben. Alle ihre Fürsten sind Abtrünnige. Titel des heutigen Themas lautet, Gott hasst Menschen. Gott hasst Menschen. Und bevor jetzt die Gemüter in einem hochkochen oder vielleicht die Gefühle ein bisschen aufkochen oder wenn jemand online zusieht, noch nicht ausschalten, ich komme gleich auf die Erklärung. Es braucht ein bisschen Zeit. Schlagt mit mir gemeinsam Lukas Kapitel 16 auf. Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16, ab Vers 22. Lukas Kapitel 16, Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse, nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das heißt, wir lesen hier in Lukas Kapitel 16, da redet Jesus mit seinen Jüngern und erklärt ihnen, da waren zwei Personen, der Arme Lazarus und der reiche Mann. Und beide sterben. Der eine ist gläubig, der arme Lazarus ist gläubig gewesen und der reiche Mann war nicht gläubig. Und wo steht dann der reiche Mann auf? Er steht auf im Totenreich. Wenn wir Totenreich in der Schlachterbibel lesen, ist damit meistens Hölle gemeint. Und wenn er in dieser Hölle eben aufsteht, dann sagt er, Vater Abraham, bitte sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Nun, diese Geschichte versuchen einige Menschen so auszulegen, dass es nur fiktiv ist, dass es nur bildhaft zu verstehen ist. Aber wir wissen, dass der Herr Jesus ein paar Verse vorher sagt, also steht, er sprach zu seinen Jüngern, nicht? Und es war ein Mann. Nun, wenn der Jesus sagt, es war ein Mann, ja, dann war es ein Mann. Also wir glauben, dass die Bibel tatsächlich, wenn sie sagt, es war ein Mann, dass der auch existiert hat. Es ist nicht bildlich zu verstehen. Und die erste Frage, die ich mir natürlich stelle oder gestellt habe, als ich dieses Kapitel gelesen habe, was muss das für eine Pein sein? Was muss das für eine Qual sein, wenn man verbrennt, wenn die Zunge brennt? Und ich habe einmal, also ein Sohn von mir hat einen Unfall gehabt, nicht, hat sich ein bisschen verbrüht mit einem Tee und das waren Schmerzen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wir sind dann zum Krankenhaus gefahren, die haben ihn ein bisschen eingecremt, dann sind wir zu einem anderen Krankenhaus gefahren, die haben dann ein bisschen mehr behandelt. Es hat Wochen gebraucht, bis es endlich teilweise verheilt ist und das waren Schmerzen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Im Auto sind wir gefahren, eine Stunde nach Wien rein und der hat geschrien die ganze Zeit. Ja? Und das sind Schmerzen, aber das ist nur eine Verbrühung, ohne Blasenbildung. Doch, ein paar Blasen waren schon da, aber hier reden wir von Feuer und wir reden von Qualen und seine die Flamme auf seiner Zunge. Also das ist eine Tortur, kann man so sagen, wenn man jemanden verbrennen lässt oder brennen sozusagen im Feuer hineinschmeißt. Nun, dieser reiche Mann brennt gerade wortwörtlich in der Hölle. Und Gott hat ihn dorthin geschickt. Ist ja nicht so, dass der reiche Mann dorthin wollte. Sonst hätte er ja gesagt, ich bin froh, dass ich hier bin. Ich bin froh, dass ich endlich in der Hölle angekommen bin. Hat er ja nicht gesagt. Er wollte gar nicht dorthin, aber Gott hat ihn dorthin geschickt als Strafe dafür, dass er nicht an ihn geglaubt hat. Und dass dieses Schicksal erwischt leider die meisten Menschen auf dieser Welt. Die meisten Menschen glauben nicht an Jesus. Es ist nur eine geringere Zahl, die an Jesus wirklich gläubig geworden ist. Wie in aller Welt will man jetzt erklären, dass Gott diesen reichen Mann liebt? Ist das überhaupt zu erklären? Wenn ich jemanden brennen lasse, wenn ich ihm nicht einmal Wasser gebe, damit er seine Zunge kühlt, wie ist das Liebe? Das ist keine Liebe, das ist kein Liebesakt, jemanden brennen zu lassen, das ist Hass. Das ist ein Akt des Hasses. Das ist spätestens bei diesem Verse, bei diesem Kapitel, bei diesem Abschnitt, merken wir, dass Gott auch gewisse Menschen hasst. Ja, ich habe nicht gesagt, dass Gott alle Menschen hasst. Das habe ich nicht gesagt. sonst entsteht noch ein ganz falsches Bild von der Geschichte, sondern Gott hat die Welt geliebt, er hat prinzipiell jeden geliebt zu einem gewissen Zeitpunkt und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber die Bibel spricht auch davon, dass Gott Menschen hasst. Und wenn jemand in die Hölle kommt und brennt und er bittet gerade Gott, hey, bitte sende jemanden, der mir Wasser bringt. Und hey, und er sagt, es ist zu spät. Es ist zu spät. Du hattest eben dein Gutes, du hattest auf der Welt genug Zeit, dich zu bekehren und so weiter. Und jetzt ist es zu spät. Dann ist das ein Akt des Hasses. Stell dir vor, du nimmst einen Flammenwerfer, ja, und schießt damit auf irgendwelche Menschen. Das kann kein Akt der Liebe sein. Das ist auf keinen Fall ein Akt der Liebe, es ist ein Akt des Hasses, der Rache vielleicht. Hat jemand einen Zorn auf jemanden gehabt und brennt ihn einfach nieder mit einem Flammenwerfer. Gott bewahre. Ist es ein Liebesakt, eine Kluft einzubauen? Wir lesen nämlich weiter in diesem Kapitel. Da steht nämlich im Vers 26, und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das heißt auf gut Deutsch, einmal in der Hölle, immer in der Hölle. Ein Mensch, der in der Hölle ist, kommt nie wieder raus. Das ist eine schlechte Nachricht. Deswegen gehen wir Seelen gewinnen. Deswegen predigen wir das Evangelium, dass Menschen die gute Nachricht hören und dass Menschen sich entscheiden, eben nicht in die Hölle zu gehen, sondern sich entscheiden, gerettet zu werden und Jesus anzurufen. Es ist gratis, es kostet nichts. So einfach wie es ist, in die Hölle zu gehen, so einfach ist es auch, in den Himmel zu kommen. Ja. Dieser Mann brennt gerade wortwörtlich und es ist eine Kluft installiert. So, was für ein Liebesakt ist es zu sagen, hey, da ist eine Kluft, du kommst nie wieder rüber, es ist vorbei. Das ist kein Liebesakt, das ist ein Akt des Hasses und der Rache. Wir lesen auch davon überall in der Bibel. Ich nenne ein Beispiel, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Ich lese aus Nahum Kapitel 1, Vers 2. Ein eifersüchtiger und rächender Gott ist der Herr, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Ein Rächer ist der Herr an seinen Widersachern, er verharrt im Zorn gegen seine Feinde. Lass mich aber trotzdem klarstellen. Lass mich eines klarstellen. Wir glauben an Johannes 3,16 natürlich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir glauben natürlich an Johannes 3,16. Wir glauben, dass Welt alle Menschen geliebt hat. Aber wir glauben auch, dass Gott Menschen hasst. Und jetzt mag das vielleicht ein wenig widersprüchlich sich anhören. Und ich kann aber gleich sagen, das ist kein Widerspruch, überhaupt nicht. Das ist eigentlich in Harmonie mit dem Wort Gottes, weil wir haben jetzt gerade Johannes 3,16 gelesen, wo steht, Gott hat die Welt geliebt. Und wir haben gerade Lukas Kapitel 16 gelesen, wo steht, dass jemand gebrannt hat für immer und ewig, der kommt nie wieder raus. Also Gott liebt natürlich Menschen, aber Gott hasst natürlich auch Menschen. Und das Problem, was eben die Menschen haben heutzutage, was ich glaube ist, sie nehmen sich nur einen Teil der Bibel heraus, der ihnen gefällt. Bestes Beispiel, Zeugen Jehovas. Wir haben schon genug Predigten darüber gehalten, hier in dieser Kirche, sind schon oft vorgekommen, aber man kann es nicht oft genug nennen. Die nehmen sich genau die Verse raus, wo steht, Gott ist Liebe. Aber was ist mit den Versen aus Hesekiel Kapitel 9, wo Gott sagt, ich kann sie nicht mehr lieben. Ja? Ich habe angefangen, sie zu hassen. Und diese Verse nehmen sie nicht raus. Und dann entsteht im Irrlehren, wenn man gewisse Verse aus dem Kontext hinausreißt und nur an diese Verse glaubt und seinen gesamten Glauben auf diesen Vers baut, aber den Rest der Bibel vergisst man dann einfach. Und dann entsteht eben Irrlehr. Und eben zu viele Menschen nehmen diese Worte in diesem Buch, in der Bibel, nicht wörtlich und nicht genau genug und versuchen vieles zu relativieren. Ja? Sagen, naja, das kannst du jetzt so nicht sagen, weil man muss es eben im Kontext lesen und so weiter. Aber interessanterweise sind es genau die Leute, die es eben nicht im Kontext lesen. Ja? Die nehmen sich genau diese Verse heraus, die ihnen passen und den Rest beachten sie gar nicht. Und ich möchte ein kurzes Beispiel nennen, wie Irrlehren entstehen. Ich muss einfach nochmal durchgehen, weil wir müssen uns bewusst sein, dass Menschen oft in dieser Falle sind. Sie sind eigentlich diejenigen, die eben Verse herausnehmen und uns das vorwerfen. Und es gibt Christen, die behaupten, wir sind alle Mörder. Wir sind Mörder, weil, oder auch weltliche Menschen, wir sind Mörder, weil in Deuteronomium 13,16 steht, so sollst du die Bewohner jener Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen, an der Stadt samt allem, was darin ist, sollst du den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwertes. Und viele Ungläubige nehmen solche Verse und meinen dann, dass Christen gewalttätig sind. Das ist aber ein Vers aus dem Kontext gerissen. Das ist so entstehen Irrlehren. Und Punkt 1, das sind zwei Prinzipien, nochmal klarstellen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir zwei Punkte berücksichtigen. Wir sollten die Bibel immer zunächst einmal wortwörtlich nehmen, Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, wir müssen es im Kontext lesen. Wortwörtlichkeit und Kontext. So, natürlich gibt es auch Verse, wo es dann eben bildhaft formuliert wird. Natürlich, wenn es wortwörtlich nicht geht, dann nimmt man es natürlich im Kontext bildhaft, sinnhaft, sinngemäß. Also nochmal, zwei Punkte, Wortwörtlichkeit und im Kontext. Und der Fall, den ich vorher genannt habe, dass wir alle Mörder sind, ja, stimmt eigentlich nicht, weil im Vers 13 und 15, zwei Verse davor, steht nämlich, wenn du von einer deiner Städte, die der Herr dein Gott dir geben will, um darin zu wohnen, sagen hörst, es sind etliche Männer Söhne Belials aus deiner Mitte hervorgegangen und haben die Bürger ihrer Stadt verführt und gesagt, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt. So sollst du es untersuchen und nachforschen und dich genauestens erkundigen und siehe, wenn es die Wahrheit ist und diese Sache feststeht, dass ein solcher Gräuel in deiner Mitte begangen wurde, dann erst soll Israel der Gottesstaat, oder eigentlich sollte, hätte es der Gottesstaat sein sollen, was leider nie wirklich immer hundertprozentig funktioniert hat, hätte diese Rotte sozusagen richten müssen. So, leben wir in Israel heute? Nein. Ja. Ist Israel gesegnet? Nein. Ist es ein Gottesstaat? Na schon gar nicht. Wie kann ein Israel ein Gottesstaat sein? Schau dir mal die ganzen perversen Dinge, die dort abgehen, ja, mit Geld, mit Militärgeschichten, mit Krieg und so weiter, mit den USA, die sind alle unter einem Hut, versuchen Israel irgendwie zu pushen. Nein, und deswegen kann man das nicht heute auf uns anwenden, dass wir jetzt sozusagen in Deutschland dahergehen und sagen, wir setzen diesen Vers wortwörtlich um. So entstehen Irrlehren. Ein anderes Beispiel, und wieso gehe ich darauf ein? Weil eigentlich ist das Thema, dass Gott Menschen hasst, oder? Belassen wir das kurz im Hinterkopf. Ich möchte nur klarstellen, dass wenn wir die Bibel lesen, immer Punkt Nummer 1, was war der Punkt Nummer 1? Wortwörtlich an die Sache rangehen. Und Punkt Nummer 2, immer den Kontext berücksichtigen, sonst entsteht ein falsches Bild. Und ich möchte ein zweites Beispiel geben, wo sowas passiert, wo auch Christen da hineinfallen, die Falle, oder vielleicht sollte ich sagen, eigentlich ungläubige Christen, weil jeder nennt sich heutzutage Christ. Einige behaupten, hey, Abraham, unser Vater, wurde durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte. Sie zitieren Jakobus Kapitel 2, Vers 21, da steht es nämlich, wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte? Und dann Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Und dann nehmen sie eben diesen Vers und sagen, da steht es doch, Abraham wurde durch Werke gerechtfertigt. Aber was hat derjenige vergessen, der so argumentiert? Na, Punkt Nummer 1, wortwörtlich hat er geschafft. Hat er gemacht. Er hat gesagt, Abraham wurde durch Werke gerechtfertigt. Amen, das glaube ich auch. Aber was ist der Kontext? Was ist der Kontext? Den hat er vergessen, weil er liest nämlich nicht Römer Kapitel 4, 1 bis 2, wo drinnen steht, was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Der Paulus sagt ja nicht, er ist nicht durch Werke gerechtfertigt worden. Aber was sagt er? Er sagt, nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Und deswegen, wir müssen immer die Bibel im Kontext nehmen. Wortwörtlich ja, aber das ist zu wenig. Wir müssen den Kontext berücksichtigen, damit wir dieses Gesamtbild über die Lehre bekommen. Und mit diesen zwei Beispielen wollte ich nochmal kurz zeigen, dass man die Bibel eben, wenn man sie liest und wenn man sich daherstellt und wenn man glaubt, Lehrer zu sein, ja, wo die Bibel ganz klar warnt, dass es nicht viele Lehrer sein sollen, ja, weil viele sich irren, die Lehrer irren auch. Wenn man das tut, wenn man da vorsteht und den Vers rauspickt und rausschmeißt auf die Menschen und behauptet, das ist die einzige Wahrheit und den Kontext lasse ich aus, das ist brandgefährlich. Brandgefährlich, Deutschland ist gefüllt mit solchen falschen Lehrern und Irrlehrern, die behaupten eben genau das, was ich hier gerade gelesen habe. Ein Lothar Gassmann kommt daher in Pforzheim und sagt, so ist es, nur aus Werke, oder glauben auch, aber Werke auch, aber du musst beides haben. Aber was ist mit Römer 4? Du nimmst von Jakobus 2, aber du vergisst Römer 4. Der Kontext, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich wundere mich überhaupt, wieso der so weit oben ist, wenn er seine Hausaufgaben nicht macht. Wieso liest er seine Bibel nicht, frage ich mich. Wenn man es nicht wörtlich nehmen muss, also habe ich schon gesagt, es gibt Verse, die man nicht wörtlich nehmen muss. Ja? Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, ich bin die Tür. Glauben wir dann, dass Jesus ein Stück Holz ist? Nein. Glauben wir nicht. Das ist sinnhaft zu verstehen. Wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, er schaut das Brot an, nicht? Da hängen sich die Katholiken sehr genau auf. Das ist mein Leib, nicht? Nimmt es, ja, und das ist mein Blut, trinkt es zu meinem Gedächtnis. Heißt das dann, dass dieses Brot eine mystische Verwandlung vollzieht und dann zu Jesus wird? Nein, nein, sondern wir tun das, um zu gedenken an Jesus. Jesus sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Jesus ist eigentlich das Brot und er symbolisiert es damit, dass das Brot, das wir dann brechen und essen, eben, dass das sein Leib ist. Wir gedenken daran, dass sein Leib für uns gebrochen wurde und sein Blut genauso für uns vergossen wurde. Deswegen trinken wir den Kelch, weil wir daran gedenken. Aber es heißt nicht, dass dieser Traubensaft auf einmal sich verwandelt hat, wie auch immer das passieren möge, keine Ahnung, und dann ist das auf einmal Jesus' Blut. Nun, wir sind keine Kannibalen, ja? Also guten Morgen an dieser Stelle gesagt. Also natürlich gibt es, wie gesagt, diese Verse, wollte ich nochmal kurz durchgehen, die man nicht wortwörtlich nehmen kann und soll. Wenn es eh nachher dabei steht, dass er das Brot ist, dann heißt das nicht, dass das Brot sich verwandelt. Mit diesem Wissen, diese zwei Punkte, noch einmal, wortwörtlich, im Kontext, mit diesem Wissen möchte ich jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Wir brauchen das einfach. Wir müssen diese Einstellung haben in unseren Köpfen, wenn wir die Bibel lesen, dass wir keine Verse auslassen, dass wir den gesamten Kontext berücksichtigen. Und 90% der Christen in Deutschland glauben, dass Gott alle Menschen liebt und nie Menschen hasst, weil es gegen seine Natur spricht. Da lernt man was Neues in diesem Land, oder? Die glauben es verstanden zu haben, wenn sie das sagen. Aber was lehrt uns das Wort Gottes? Die Bibel sagt ganz klar, natürlich, Gott hat die Welt geliebt. Gott hat geliebt. Aber gleichzeitig lesen wir in Hosea Kapitel 9, Vers 15, dass Gott einige Personen nicht mehr geliebt hat. Zu der damaligen Zeit. Dass er sie angefangen hat zu hassen. Weil sie eben Gräueltaten begangen haben, weil sie ungehorsam waren, weil sie eben nicht mal gläubig waren. Ja, ich meine, das schon gar nicht. Beide Aussagen sind wahr. Aber Moment einmal, schauen wir uns mal in Johannes Kapitel 3, Vers 16 nochmal genauer an. Weil hier steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So, welche Zeitform steht hier? Steht hier, so sehr liebt gerade Gott die Welt, oder liebt jetzt momentan Gott die Welt, dass es einen eingeborenen Sohn gab? Zu aller Zeit? Er liebte zu aller Zeit und deswegen gab es einen eingeborenen Sohn. Oder steht hier eigentlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt? Ich meine, man muss jetzt kein Künstler sein in der deutschen Sprache. Ich bin's nicht. Ich bin kein Künstler in der deutschen Sprache. Ja? Ich spreche nämlich Österreichisch-Deutsch. Das ist ja keine Kunst. Aber der Punkt ist der. Hat geliebt, das weiß ich noch aus dem Deutschunterricht, ist Vergangenheitsform. Das ist Vergangenheitsform. Das ist nicht jetzt Präsenspartizip. Ja? Sonst würde er sagen, so sehr liebt Gott die Menschen. Oder liebt Gott die Welt. Ja? Aber das sagt er nicht. Diese Aussage, Gott liebt alle Menschen immer, gibt es in der Bibel nicht. Die wirst du nicht finden. Du kannst suchen, solange du willst. Du wirst sie einfach nicht finden. Ja? Sondern was steht wirklich? Gott hat die Welt geliebt. Ja, Gott hat, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Gott jedes Geschöpf, das er gemacht hat, geliebt hat. Er hat jedes Baby, das er geschaffen hat, im Bauch geliebt. Auf jeden Fall. Und Gott wollte, dass dieses Baby, wenn es groß wird, gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und in den Himmel geht und so weiter und so fort. Aber nur weil Gott diese Menschen geliebt hat, heißt das nicht, dass seine Liebe dann sozusagen nicht aufhören kann. Weil spätestens, haben wir gelesen, in der Hölle ist es, glaube ich, keine Liebe mehr. Es ist keine Liebe, wenn ich jemanden brennen lasse. Ich hoffe, das ist klar. Also Gott hat die Welt geliebt, ja, Amen. Aber Gott liebt zur jetzigen Zeit oder zur damaligen Zeit sicherlich nicht alle Menschen. Das kann ja gar nicht sein, wenn einige in der Hölle sind, die liebt er ja nicht. Also spätestens da müsst ihr es Klick machen und sagen, Gott liebt eigentlich nicht alle Menschen, sonst würde er die in der Hölle nicht brennen lassen. Das ist das erste Argument. Und hier kommt jetzt eben eine sehr wichtige Lehre. Die Lehre der Verwerfung. Die Verwerfungslehre. Die Lehre der Verwerfung. So, was heißt Verwerfung? Verwerfung ist ein anderes Wort für Ablehnung. Ja, wenn man im Duden nachschaut, ist Verwerfung eben ein Synonym dafür, Ablehnung, also abgelehnt sozusagen. Und die Verwerfungslehre lehrt, dass Gott natürlich jeden Menschen geliebt hat, ist eh klar, und will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, weil eine biblische Lehre würde nicht den anderen Versen widersprechen. Aber es gibt einen Moment im Leben, wo Gott genug von diesem Menschen bekommt und ihn ablehnt, ihn verwirft. weil der Mensch nicht auf das Zeugnis Gottes reagiert hat. Und schlagt mir gemeinsam unser Lieblingskapitel auf. Ich meine, ich liebe all jedes Kapitel in der Bibel, aber was hier schon sehr oft gepredigt wurde, Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, wir lesen ab Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, wir reden hier von Gott, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht die Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, eine verworfene Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel in diesem Jahr, im Jahr 2023. In diesem Monat ist es noch wichtiger. Ja? Aber es ist immer wichtig, aber jetzt ist es noch wichtiger. Vor allem, weil diese ganze LGBT-Propaganda, diese Propagandamaschine einfach nicht aufhört. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Und deswegen, was müssen wir tun als Christen? Was müssen wir tun als Kinder Gottes? Wir predigen in die andere Richtung. Wir predigen nicht die Lüge, sondern die Wahrheit. Und deswegen müssen wir ab und zu jetzt einmal in diesem Monat diese Kapitel aufschlagen und erklären und predigen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie böse gesinnt sind. Na, umgekehrt. Wir wollen die Wahrheit erklären. Das ist eigentlich eine gute Gesinnung. So, was steht es in diesem Kapitel? Was bedeutet dahingegeben? Was bedeutet dahingegeben? Es steht ja hier eigentlich, es gibt Menschen, die haben Gottes Kraft erkannt. Die haben überlegt, die haben geschaut in der Natur oder vielleicht wurde ihnen sogar gepredigt, das kann auch sein, und die haben überlegt und sie haben seine ewige Kraft verstanden. Das heißt, hey, es muss einen Gott geben und sie haben es durch Nachdenken wahrgenommen und sie haben daher auch keine Entschuldigung. Sie hätten jederzeit in eine Kirche gehen können und nachfragen können, hey, wie ist es damit? Wie schaut es aus? Aber was haben sie gemacht? Sie haben ihn nicht anerkannt, haben ihn nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das heißt, diese Menschen haben erkannt, es gibt einen Gott, die Schöpfungsordnung ist unglaublich, es gibt diese Zufälle, kann es gar nicht geben, so viele auf einmal. Und dann haben sie entschieden, Moment mal, aber eigentlich will ich meine Sünde lieber tun, als an einen Gott zu glauben. Oder eigentlich möchte ich diesen Gott gar nicht, wenn meine Mutter ist gestorben und er ist schuld und deswegen will ich ihn gar nicht an ihn glauben. Ja. Oder es kann auch andere Facetten haben, was weiß ich was. Man kann sich ausdenken, was man will. Sie haben auf jeden Fall abgelehnt. Und was ist dann die Reaktion gewesen? Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Das ist in Vers 26 steht das. Das heißt, die Reaktion Gottes war, er hat diese Menschen angesehen und diese Menschen haben ihn abgelehnt, haben ihm nicht gewollt und das kann auch mehrmals passieren. Hier steht sogar davon zwei bis dreimal vielleicht, ist Gott eben, hat ihnen das gezeigt. Eben, sie haben darüber nachgedacht, sie sind draufgekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn abgelehnt und Gott schaut diese Menschen an, hat gesagt, okay, du hast mich jetzt so oft abgelehnt, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät. Jetzt lehne ich dich ab. Und das ist eben dieser Zeitpunkt, wenn wir in Hosea Kapitel 9 lesen, wo dann Gott anfängt, die Menschen zu hassen. Diejenigen, die ihn abgelehnt haben. Und vielleicht kann man sich das ein bisschen so vorstellen. Es ist jetzt kein bestes Beispiel, aber es ist ein Beispiel, das ich immer wieder nenne, um das besser zu zeigen. Und zwar, wenn ein Mann eine Frau datet, biblisch datet, was das ist, kommt wahrscheinlich in einer anderen Predigt, ja. Und die zwei verloben sich und wollen heiraten und der Mann ruft an und auf einmal ist die Frau von allen Sinnen verlassen und sagt, nein, ich will nicht, oder der Mann umgekehrt, ja, wurscht was, und sagt, hey, wieso hilfst du nicht mehr ab, es funktioniert nicht mehr, wieso wollten heiraten, was ist los, unsere Pläne und so weiter, und sie ist auf einmal ist irgendwo in Mexiko oder keine Ahnung was, ja, wurscht, ist einfach weggelaufen. Man kommt nie wieder zurück, okay? Und Dann lernt der Mann eine andere Frau kennen. Und die ist gläubig, die ist treu, sie will ihn heiraten und so weiter und so fort. Die heiraten dann. Und dann kommt auf einmal die Frau aus Mexiko zurück, fliegt mit dem Flieger. Oh, das war der beste Mann, den ich je kennengelernt habe. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Zurück. Sagen, hey, bist du mich noch? Sag, was, ist zu spät? Ich meine, einige würden sogar sagen, wenn man Muslim ist, ja, komm her, bist eh nur die zweite oder die dritte oder die vierte, was weiß ich, ja? Ich meine, Mohammed hat da, glaube ich, mehr als 13, wenn ich mich richtig erinnere an diese Zeiten, wo ich das noch gelesen habe, diesen ganzen Dreck. Und der Punkt ist, normale Menschen würden sagen, zu spät. Zu spät. Du hast mich abgelehnt, du hast nicht abgehoben, du wolltest dann nicht mehr, zu spät. Ja? Und vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen, hey, irgendwann ist es zu spät für den Menschen, dass er zu Gott kommt. Irgendwann wird Gott sagen, es ist zu spät. Ich habe dich gerufen, es ist dir klar geworden, du wolltest nicht, du wolltest nicht, du wolltest nicht, du wolltest nicht. Passt. Zu spät. Und das heißt dahingeben. Jetzt habe ich aber eine kurze Frage an jeden hier. Ist dahingegeben, bedeutet das, ist das ein passives Tun von Gott oder ist es eher ein aktives Tun? Also wer ist für passiv? Okay, wer ist für aktiv? Wenn ich dahingeben, wenn ich sage, ich gebe diesen Becher jetzt dahin. Wer hat ihn dahin gegeben? Ja, selbst? Nein, das würde keinen Sinn machen, dieses Wort, nicht? Ich habe es dahin gegeben, nicht? Und was hat Gott dann gemacht? Er hat sie auch dahin gegeben in was? In entehrende Leidenschaften. Das ist ja nicht so, dass man von heute auf morgen aufhört und sagt, hey, ich bin eigentlich im falschen Körper gelandet. Ich fühle mich wie ein Mann oder wie eine Frau. Das ist ja nicht so, wie es das die Medien verkaufen da draußen, wie die LGBT-Lüge uns das verkauft. Nein, die LGBT-Lüge ist eigentlich ein gutes Projekt. Ich meine, ihr wisst schon, was ich meine. Ja? Sondern es ist eigentlich so, wenn Menschen zu oft Gott ablehnen und Gott sie dann ablehnt, dann kann es passieren. Dann kann es passieren, dass Gott ihn eben so weit dahin gibt, dass er auf einmal aufsteht und sagt, ich bin eine Frau. Oder ich bin ein Mann. Ja? Oder ich bin ein Mischdings. Ja? Das gibt es auch schon heutzutage, habe ich mir sagen lassen. Ja? Beides auf einmal. Ja? Okay. Interessant, aber das ist eher ein Zeichen für uns als Christen, dass wir mit diesen Leuten überhaupt nichts zu tun haben wollen. Wir wollen mit ihnen keine Gemeinschaft haben, wir wollen nicht, dass sie bei unseren Kindern sind, wir wollen nicht, dass sie im Gottesdienst sind, weil diese Menschen gefährlich sind. Sie sind gefährlich. Gott hat sie dahingegeben, diese entehrenden Leidenschaften, diesen widernatürlichen Sinn, sagt die Bibel. Es ist nicht mehr natürlich, es ist widernatürlich. Und das ist eben die Lehre der Verwerfung, dass Gott zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt, okay, es ist zu spät. Jetzt bist du dahingegeben, jetzt lehne ich dich ab und es ist vorbei. Du kannst nicht mehr zu mir. Amen. Heißt das jetzt, dass alle Verworfenen homosexuell sind? Glaube ich nicht. Es gibt auch Menschen, die verworfen sind, die nicht homosexuell sind. Ja, das gibt es auch. Aber bei einigen manifestiert sich das eben so, wie in Römer 1 steht. Ja. Ich weiß, dass das vielleicht alles ein bisschen komisch klingt vielleicht, wenn jemand online zuschaut oder vielleicht unter euch und vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, anders ist das, was die anderen Gemeinden lernen. Ja, es ist anders, aber es ist das, was die Bibel hier lehrt. Und nochmal, ich sage es immer wieder zu jeder Predigt dazu, wenn die Bibel eine klare Lehre gibt, wenn die Bibel klare Verse nennt, klare Worte nennt, ja, Punkt Nummer 1 wortwörtlich, Punkt Nummer 2 im Kontext, aber nicht nur das, dann erfordert es ein demütiges Herz zu sagen, hey, Gott, okay, ich war im Falschen, ich habe das nicht ganz verstanden vorher und jetzt ist es ja nicht ganz klar, weil es steht ja da. Es ist ganz klar, ich sage jetzt Amen dazu und das erfordert es bei demütigen Menschen. Jemand, der vielleicht ein bisschen noch einen Stolz hat, nachdem er gerettet wurde und sich das anhört, würde vielleicht sagen, na, lass das Thema, red mal nicht drüber. Aber eigentlich sollen wir Christen immer bei jedem Thema der Bibel sagen, ja, zeig es her, ich liebe dieses Thema, ich liebe diese Worte, ich liebe Römer 1, ich liebe dieses Kapitel, lerne sogar auswendig und sage es jeden Tag auf. Vielleicht würde das ein bisschen helfen, das zu akzeptieren. Schauen wir uns mal ein paar Bibelverse dazu an, also andere Bibelverse zur Lehre der Verwerfung. Wir haben einen Bibelvers, schlagt mit mir gemeinsam Jeremia Kapitel 6 auf, Jeremia Kapitel 6. Jeremia Kapitel 6, Abvers 27. Jeremia Kapitel 6, Abvers 27. Ich muss jetzt ein bisschen anzahnen, weil noch sehr viele Zettel da. Da steht, ich habe dich zum Schmelzer gesetzt unter mein Volk, das so hart ist, dass du ihr Wesen erfahren und prüfen sollst. Sie sind allzumal Abtrünnige und wandeln verräterisch, sind Erz und Eisen, alle sind sie verderbt. Der Blasebalg ist verbrannt, das Blei verschwindet, das Schmelzen ist umsonst, denn das Böse ist nicht davon gewichen. Darum heißen sie auch verworfenes Silber, denn der Herr hat sie verworfen. Diese Menschen sind nicht mehr zu reinigen, nicht reinigbar. Es ist zu spät, es ist zu viel Finsternis in diesen Menschen geworden, dass Gott sie verworfen hat. Er hat sie verworfen, sie sind verworfenes Silber. Hier wieder das Wort Verwerfung, Ablehnung, Verwerfung, Synonyme, nicht, wo Gott jemanden dann ablehnt. Und deswegen haben wir auch dieses Wort Verwerf, diese Verwerfungslehre benennen wir auch so. Verwerfen bedeutet eben nichts anderes als ablehnen. Ja? Gib dir ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Plan schmiedest. Okay, heute werde ich durch Pforzheim fahren und dann nach Stuttgart und irgendwie zum Flughafen dorthin, nicht? Und ich werde genau diese Route nehmen, diese. Und dann sagt dir eben das GPS, du, da gibt es einen Unfall auf dieser Route. Du würdest dich 3 Stunden verspäten. Wäre ziemlich dumm, wenn du diese Route trotzdem nimmst. Es gibt auch andere schnellere Routen, ja? Also mach's nicht, geh die schnellere Route. Aber wenn du die schnellere Route gehst, eben diese andere, wo kein Unfall ist, was machst du dann mit dem ersten Plan? Du verwirfst ihn. Du legst ihn auf das, du lehnst ihn ab, sozusagen, wenn du so willst. Ja? Du wirfst ihn weg. Okay? So heißt das jetzt, wenn ich diesen Plan verwerfe, wirst du ihn dann noch irgendwann einmal verwenden an diesem Tag? Nein. Du hast ihn verworfen. Okay? Du hast jetzt einen besseren Plan, sozusagen. Vielleicht kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen. Oder wenn ein Handy kaputt wird, ja, und der Akku brennt ab und was weiß ich, und es stinkt und alles ist kaputt. Die ganzen Module ist kaputt, das kannst du nicht mehr reparieren. Es gibt so Platinen, wenn die einen gewissen Schaden haben, sind sie nicht mehr reparabel. Also unmöglich. Ja, weil es sind ja Multilayer, sind innen drinnen nicht, die ganzen Leiterbahnen, die kannst du nicht mehr ausbessern. Ja? Deswegen schmeißt es einfach weg. Du verwirfst es. Es ist kaputt. Es ist für die Müllverbrennung gedacht. Nicht? Und so ist das zu verstehen. Das heißt, verwerfen bedeutet, du schmeißt es einfach weg. Du verwirfst es einfach. Es wird immer verbrennen, natürlich auf der Müllverbrennung, der Hölle in diesem Fall, nicht? Die ganzen Homosexuellen und alle anderen Geschlechter. Wie viel gibt es jetzt? 150 oder 1000 oder keine Ahnung, ich habe aufgehört zum Zählen. Ja? Für mich gibt es natürlich nur 2 Geschlechter, die Bibel kennt nur 2 Geschlechter. Und lustigerweise, alle Biologen, die werden zugeben, dass es in der Natur nur 2 Geschlechter gibt, obwohl sie an Charles Darwin glauben, obwohl sie diesen ganzen Evolutionsdreck glauben, werden sie trotzdem zugeben, es gibt nur 2 Geschlechter. In der Natur. Überraschung, naja, es ist halt so, ja. Das, was die Bibel sagt, ist richtig. Du brauchst keinen Biologen dazu, du kannst einfach nur die Bibel hernehmen und Genesis 1, 2 lesen. Fertig. Ja, dann hast du auch das Wissen, was die Biologen jahrelang sozusagen gelernt haben. Es ist ja nicht, dass Biologie schlecht ist und die Natur zu erforschen, ist sicher cool, ja. Biologie und die ganze Synthese und was weiß ich, was sicher spannend. Aber du brauchst jetzt nicht Biologielehrer zu sein, um das zu verstehen. Du kannst einfach nur in die Welt hineinschauen, Mann, Frau, nicht? Und die ganzen Verderbten, die sich dann umgestalten. Ein weiterer Vers. Den schlagen wir jetzt trotzdem gemeinsam auf, obwohl wir jetzt sehr wenig Zeit noch haben. 2. Timotheus, schlagen wir 2. Timotheus, Kapitel 3 auf. 2. Timotheus, Kapitel 3. Ab Vers 8. Ich lese vor. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. So, also da redet jetzt eben der Paulus eben von diesem Jannes und dem Jambres. Ich habe jetzt kein Interesse daran, Theorien aufzustellen, wer das sein hätte können und was die jüdischen Gelehrten sagen, was mich eh nicht interessiert. Ja, diese Phase hatte ich schon in meiner Vergangenheit. Der Jannes und Jambres sind wahrscheinlich die Leute, die dem Mose widerstanden, die vor dem Pharao gestanden sind, die diese Wunder gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht für bare Münze zu nehmen, das ist nur eine Idee, vielleicht könnten die es gewesen sein. Wurscht, spielt keine Rolle. Was steht hier? Steht, sie haben eine völlig verdorbene Gesinnung und sind untüchtig zum Glauben. Das heißt, es gibt Menschen, die sind untüchtig zu glauben. Sie können gar nicht glauben. Was heißt untüchtig? Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Du hast diese Fähigkeit nicht mehr zu glauben. Es ist unmöglich mehr für dich zu glauben. Das ist untüchtig. Du hast eine verdorbene Gesinnung. Ja? Natürlich, bessere Übersetzung wäre verworfen hinsichtlich des Glaubens, aber untüchtig trifft es auch ganz gut, weil es genau diesen Zustand beschreibt, hey, für den ist es zu spät, der kann es nicht mehr, ja, es ist vorbei. Normalerweise sind Menschen tüchtig zum Glauben. Okay. Normalerweise, wenn Menschen geboren werden und groß und älter werden, sind sie tüchtig zum Glauben. Sie können glauben, sie haben diese Fähigkeit zu glauben. Nicht Muslime glauben an ihren Allah, ja, die Buddhisten glauben an ihren Buddha, der irgendwie erleuchtet wurde und so weiter und so fort. Jeder kann glauben und Christen eben, die richtigen Christen glauben an Gott. Aber wenn jemand verworfen ist, kannst du nicht mehr an die Wahrheit glauben. Du kannst es nicht mehr. Ja. Du kannst nicht mehr, wenn du ein Buddhist bist und an Buddha glaubst und dann willst du irgendwie zur Wahrheit kommen und du bist aber verworfen, du kannst es nicht mehr. Gott hat dich abgelehnt. Und diese Jannes und Jambres, die dann eben vor Mose gestanden haben, gehen wir weiter in die Geschichte hinein. Die 10 Plagen. Was ist mit dem Pharao? Was ist mit dem Pharao? Der Pharao hat bis zur 6. Plage, wenn ihr die Geschichte kennt, wenn nicht, ich erkläre es kurz. Also Gott hat eben über Ägypten dieses Gericht gebracht, die 10 Plagen. Bis zur 6. Plage hat der Pharao sein Herz verhärtet. Da steht, er verhärtete sein Herz. Der Pharao hat sein Herz verhärtet. Und ab der 6. Plage hat Gott sein Herz verhärtet. Und da sehen wir sofort dieses Fenster dazwischen, hey, er ist noch nicht verworfen. Dann tritt Gott ein und sagt, er verhärtet sein Herz. Jetzt ist er verworfen. Das ist genau das, was auch im Alten Testament steht, steht im Neuen Testament, steht im Alten Testament. Es gibt dieses Fenster, wo Gott sagt, okay, es ist genug. Ich habe dem schon meine Macht gezeigt. Er hat schon die ganzen Wunder gesehen. Er hat auch teilweise bereut, ist dann wieder zurückgekommen und wollte sie dann trotzdem hier behalten. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt verhärte ich sein Herz und will eben meine Macht an ihm noch weiter zeigen und dann diese ganzen Wunder, die restlichen 4, dann auch tun. Das heißt, wir sehen dieses Beispiel, wo Gott Herzen verhärtet. In Exodus Kapitel 9, Vers 12 steht, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er nicht auf sie hörte, so wie der Herr es Mose gesagt hatte. Und ich hoffe, es ist jetzt hoffentlich klar. Also wir haben es hier mit einer Lehre zu tun, die in der Bibel steht. Es ist überall drinnen. Und sie ist zwar unbeliebt in den anderen Kirchen, in anderen Gemeinden, ja, das stimmt, sie ist unbeliebt, aber wir sollten jede Lehre aus der Bibel beliebt machen und propagieren und predigen von den Dächern, da draußen, da drinnen, egal in der Familie, sonst wo, weil der Herr daran wohlgefallen hat, wenn wir sein Wort hernehmen und einfach den Menschen erklären. Muss ja nicht nur hier in der Kirche sein, also auch in den Familien, den Kindern das beibringen, wir sollen das Wort Gottes einschärfen, sagt die Bibel. Ja? Von den Jungen auf schon, davon reden, wenn wir aufstehen, wenn wir uns niedersetzen, wenn wir auf den Weg gehen, wenn wir uns niederlegen, sollen wir unseren Kindern das Wort Gottes erklären. Und dazu zählt aber auch die Geschichte mit dem Pharao. Und jemand kommt dein Kind zu dir und fragt dich, hey, was ist jetzt eigentlich mit dem, wieso hat Gott eigentlich sein Herz verhärtet und verstockt? Dann würden die meisten Christen sagen, Lies weiter, ist nicht so wichtig, das kommt dann, das Verständnis kommt dann später irgendwann. Sie haben selber keine Erklärung. Und dieser Vers hat schon jahrhundertelang Streitigkeiten hervorgerufen unter den Christen, ja, Anführungszeichen. Hey, du musst deinen Kindern, du musst deinen Brüdern im Glauben auch diese Lehre klar machen und näher bringen. Wenn es die Gelegenheit ist, soll sie sich da hingehen und sagen, glaub an die Verhörungslehre, sonst zerdrücke ich dich. So nicht, ja, sondern freundlich, liebevoll, bei Gelegenheit. Heißt nicht, wenn jemand zum ersten Mal in die Kirche kommt, Verwerfungslehre. Okay, heute schon, gebe ich zu, aber es ist jetzt die Predigt, das Predigtthema, ja, zufällig zu diesem Monat, zu dieser Zeit. Aber es ist ja nicht immer so. Und wenn die Gelegenheit ist und du hast eine Gelegenheit, jemandem das zu erklären, dann nimm ihn vielleicht kurz beiseite, hey, schau her, was denkst du eigentlich dazu? Und, oder er spricht dich selber drauf an. Irgendwann kommt er eh drauf, dass wir das predigen, und dann wird die Fragen eh von alleine kommen, nicht? Und fragt dich nach dem Gottesdienst, so wie heute zum Beispiel. Das ist eine gute Gelegenheit. Ich möchte noch mal kurz bei dem Pharao bleiben. Wir lesen nämlich im Römer Kapitel 9, schlagen wir gemeinsam Römer Kapitel 9 auf. Römer Kapitel 9, Vers 15. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an ihm, das Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. will. Nun, das heutige Thema ist nicht die Irrlehre des Calvinismus aufzudecken, aber nur so nebenher gesagt, Calvinisten in diesem Vers daher und sagen, Gott erbarmt sich über wen er will. Das heißt, er sieht, Gott sitzt im Himmel, schaut auf die Menschen, okay, der hat eine lange Nase, eine kurze Nase, den rette ich. Du hast den Glauben. Das ist Calvinismus, einfach runtergebrochen auf die Basics. Ja. Es liegt nicht am Menschen sozusagen, sondern wen Gott erbarmen will, über den erbarmt er sich. Also der Mensch hat keinen freien Willen, er rennt da durch wie ein Tier sozusagen und Gott sucht sich den aus. Ja. Das ist Calvinismus, das ist eine falsche Lehre, das wird vielleicht in einer anderen Predigt sein dann. Der Punkt ist der, ich muss das trotzdem noch kurz dazu sagen, wer es dazu passt zur Verstockung des Herzens, er verstockt auch, wen er will. Das heißt, laut Calvinisten ist es eigentlich, Gott verwirft diesen Menschen und Gott rettet diesen Menschen. Der Mensch hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja? Also was für eine verkorkste Welt, in die sie leben. Ja? Irgendwo in ihren vier Kammern, wo sie ihre Grenzen haben, Gott hat dir die Grenzen so gesetzt, dass du nur verworfen sein kannst oder nur gerettet sein kannst. Stell dir vor, eine Welt nur von Verworfenen und Geretteten. Na, viel Spaß, ja, in dieser Welt will ich lieber nicht sein. Der Punkt ist der, das heißt natürlich nicht, dass Gott sich erbarmt über ihn, weil er sich einfach über ihn erbarmt, weil er einfach Lust drauf hat. Sondern wenn die Bibel sagt, er erbarmt sich über wen er will, dann meint er damit, naja, über wen erbarmt er sich denn? Über wen will er sich denn erbarmen? Nur über die, die gläubig werden. Über die, die Jesus annehmen, über die erbarmt er sich. Er erbarmt sich über diejenigen, die gläubig werden, über wen er will. Ja, er will, dass er sich über die erbarmt, die gläubig werden. Und er verstockt, wen er will. Wen verstockt er? Er verstockt diejenigen, die ihn abgelehnt haben zu oft. Den verstockt er. Den will er verstocken. Wen er will, den will er verstocken. Wen will er retten? Den will er retten, der gläubig wird. Und die Leute lesen das mit einer Brille sozusagen, mit der Calvinismusbrille, die setzen sie dann auf und jedes Mal, wenn sie den Vers lesen, na, da steht's, wen er will ich. Nein, das ist das ganz falsch. Wen er will heißt nicht, dass er einfach so willkürlich, hat einen schlechten Tag gehabt, okay, der wird gerettet, der wird nicht gerettet, sondern das bedeutet, er will natürlich denjenigen retten, der gläubig wird. Und den, der Jesus aber ablehnt, immer wieder ablehnt, oder auch nur die Schöpfungsordnung erkennt, so wie in Römer Kapitel 1, und ihn abgelehnt hat, den wird er dann noch verstocken. Und der wird dann eben homosexuell oder diese ganzen anderen Geschlechter, die es gibt, und verwandelt und keine Ahnung was, ja, für Gräueltaten. Also das ist die Verwerfungslehre. Das ist die Verwerfungslehre. Gott verwirft Menschen. Das heißt, er lehnt sie ab. Gott gibt sie dahin, haben wir gesagt. Das bedeutet, er stellt sie sozusagen dorthin, dass sie eben so werden. Das ist ein aktives Tun von Gottes Seite aus. Nicht von den Menschen selber. Welcher Mensch würde denn gerne so sein? Ich meine, diese Leute, die homosexuell sind, die wollen doch selber gar nicht. Die hassen sich doch selber alle miteinander. Hey, die Selbstmordrate bei Transen. Ja, ich meine, dieses Wort in den Mund zu nehmen, ist eine Schande für mich. 50% Selbstmordrate. 50%. Ja, und AIDS. Was glaubt ihr, was die Statistik heutzutage sagt? In 2022, letztes Jahr, 70% der Neuansteckungen betreffen Homosexuelle. Okay? Also diese Leute wollen doch gar nicht, aber sie sind leider jetzt da hingegeben, ja, und sind halt eben jetzt so und bleiben für immer so und werden leider irgendwann einmal in die Hölle gehen. Ja, das ist die schlimmste Nachricht. Und hey, wenn jemand diese Predigt hört, wenn jemand das jetzt verstanden hat, hey, irgendwann einmal ist es vielleicht zu spät, sei es jetzt online oder hier vor Ort, ja, dann solltest du vielleicht überdenken und sagen, hey, vielleicht sollte ich lieber doch jetzt schon Jesus annehmen und nicht zu lange warten und zu lange ihn ablehnen. Vielleicht kann es dann passieren, dass du verworfen wirst. Wenn es die 10. Predigt ist, wenn es die 11. Predigt ist, bist du schon sehr spät dran. Ja? Solltest heute, wenn du sein Wort hörst, verhärte dein Herz nicht, sagt die Bibel, Hebräerbrief. Also heute solltest du das Wort der Gnade annehmen und nicht immer verschieben und verschieben. Am Sinngewinn ist es ja oft nicht. Wir gehen zu den Menschen und sagen, ja, ich schaue es mir zu Hause an. Ja, nächstes Jahr habe ich Zeit dafür, die Bibel zu lesen. Nein, heute, weil wer weiß, was nächstes Jahr ist, ich sage dann immer dazu, was, wenn du über die Straße gehst, die Ampel ist rot, dann fahr einfach so ein Ferrari, den du liebst, den du geliebt hast, ja, den du immer anschaust, fahr dich dann hier und du stirbst. Wo bist du dann? Und man muss natürlich mit Furcht treffen, gewisse Menschen. Das ist so. Wir warnen und, wie gesagt, einige werden auch zu Homosexuellen, also wie gesagt, Verwerfung bedeutet, Gott verwirft Menschen, Gott gibt Menschen dahin, in einen verwirrten Sinn, eine verdorbene Gesinnung. Einige werden dann homosexuell. Und den nächsten Punkt lasse ich, glaube ich, aus, sonst komme ich da nicht mehr zum Ende. Und all das sehen wir eigentlich in der Bibel. Also es gibt kaum eine Möglichkeit, an dieser Lehre vorbeizugehen. Es geht nicht. Es gibt keinen leichten Weg. Es ist immer so lustig, such dir nur die leichten Wege. Lies einfach nur, weiß nicht was, das Hohelied der Liebe. Lies von mir aus auch 1. Korinther 13 und hör auf zum Lesen. Na, schön wär's, wenn es das gewesen wäre, aber es gibt noch viel mehr Stoff in der Bibel, den wir auch erkunden und erforschen sollten. Und du kommst, wenn du dich Christ nennst, wenn du gerettet bist, kommst du an dieser Lehre nicht vorbei, dass Gott einige Menschen hasst. Ja? Das ist überall in der Bibel. Und eine letzte Stelle möchte ich noch nennen. In Sprüche Kapitel 1. Sprüche Kapitel 1. Schlagen wir noch die letzte Bibelstelle auf. Oder vorletzte oder vorletzte eigentlich. Sprüche Kapitel 1, Vers 23. Sprüche Kapitel 1, Vers 23. Da sagt die Bibel: Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden, darum, weil ich rufe und ihr mich abweist. Weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet. Weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, aus Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm. Wenn euch Angst und Not überfällt, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Es gibt diese Christen, die immer sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, wie schon ganz am Anfang gesagt. 99% der Christen glauben das. Die glauben, es ist nie zu spät. Und hier haben wir schon wieder einen Vers oder ein paar Verse, die ganz klar sagen, es kann zu spät werden. Was steht hier? Es steht, Gott weist sie zurecht, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Aber was haben die gemacht, diese Personen, die dann Gott angefangen haben zu hassen? Sie haben gesagt, wir weisen dich ab. Das steht hier, weil ich rufe und ihr mich abweist. Ich strecke meine Hand aus und niemand hört, achtet darauf. Gott wollte, dass sie gerettet werden. Gott hat Propheten geschickt, dies und das. Aber sie haben seinen Rat verworfen. Und was war die Konsequenz? Gott wird über sie lachen, wenn sie verwüstet werden. Gott wird über sie spotten und lachen. Und das ist nicht gerade ein Akt der Liebe, wenn Gott dann über Menschen sozusagen spottet, die verwüstet werden. Meine, wie in aller Welt ist das ein Akt der Liebe. Wenn ich jetzt jemanden sehe und der geht gerade durch dick und dünn, hat schlimme Zeiten und ich spotte über ihn und mache einen Scherz über ihn. Ja? Wie ist das ein Akt der Liebe? Wenn ich ihn auslache und spotte. Das ist kein Akt der Liebe, aber es kann passieren, dass Gott dann über diese Gottlosen, die dann verworfen werden, spottet. Und dann auch sich freut, wenn sie zugrunde gehen. Das ist dann der Wille Gottes für diese Menschen, dass diese Verworfenen zugrunde gehen und in die Hölle wandern. Ja? Er hat nichts übrig für die. Keine Liebe, nur Hass. Und was werden sie dann versuchen, diese Menschen? Sie werden mich anrufen, ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen, nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisung verschmäht haben. Also diese Menschen werden dann vielleicht verstehen, hey, die wollen doch zu Gott irgendwie. Aber Gott antwortet ihnen nicht. Er hat sie abgelehnt. Sie sind verworfen. Es ist zu spät. Sie werden ihn anrufen und er wird ihnen nicht antworten. Sie werden nicht mehr gerettet werden. Ich habe noch ein paar andere Verse da stehen. Ich meine, ich lese vielleicht noch einen Vers und dann habe ich es. Dann schließe ich ab, das verspreche ich. Das sind diese Menschen, die Gott angefangen hat zu hassen, die Gott verabscheut, sagt die Bibel. In Psalm Kapitel 5, Vers 7 nicht steht, du verdickst die Lügner, den blutgierigen und Falschen, verabscheut daher. Verabscheuen heißt hassen, so nehmen wir gesagt, wenn jemand meint, da steht nicht hassen. Psalm 5, 7. Da müsst ihr es nicht aufschlagen, Psalm 11, 5 könnt ihr dann aufschlagen. Da steht, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Psalm 5, Vers 1. Steht es genauso, dem Vorsänger mit Flötenspiel am Psalm Davids. Und dann eben, das sagt David, so nehmen wir gesagt. Das ist nicht nur, hey, wir sollen die Psalmen singen, sagt die Bibel, wir wissen das. Und David sagt dann in Vers 5 bis 6, Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Die Prahler bestehen nicht vor deinen Augen. Du hast alle Übeltäter. Also so viele Verse, wo Gott dann auch Hass hat gegenüber Menschen. Das ist mir auch der Titel der Predigt. Gott hasst Menschen. Das finden wir eben in der Bibel. Und wir können nicht an diese Lehre vorbeigehen. Wir müssen diese Verse predigen und auch glauben und auch beliebt machen, ja, unter den Christen durch Vorbildwirkung, durch den Gottesdienst hier, auf der Straße, wenn es solche Fragen gibt. Ganz, hey, die Bibel sagt es. Du nennst dich Christ, du bist gerettet. Schau doch mal an, was hier steht. Wieso verurteilst du uns, wenn wir die Bibel predigen und du selber nennst dich Christ und versteckst diese ganzen Verse, weil du sie nicht verstehen willst, weil du dich weigerst, sie anzunehmen? Also zusammengefasst, Gott schickt Menschen in die Hölle und lässt sie für ewig brennen. Das ist ein Akt des Hasses. Gott fängt an, die Israeliten zu hassen in Hosea Kapitel 9. Naja, hassen heißt Hass, ein Akt des Hasses. Gott hat Hass. Gott fängt an, also Jesus sagt, es gibt keine Vergebung in der zukünftigen Weltzeit, habe ich jetzt nicht vorgelesen vorher den Vers, habe ich ausgelassen, für die, die meinen, dass der Herr eben durch den Teufel Menschen rettet oder Menschen heilt. Nicht? Jesus sagt, es gibt keine Vergebung für sie in der zukünftigen Weltzeit. Das ist kein Akt der Liebe, wenn er sagt, hey, du kommst nie wieder in den Himmel. Das ist ein Akt des Hasses, weil er kommt dann in die Hölle sozusagen. Keine Chance mehr zur Vergebung. In Römer 1 haben wir gelesen, dass Gott Menschen dahin gibt in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt. Das ist kein Akt der Liebe, wenn Paulus danach sagt, diese sind des Todes würdig. Ja? Die haben den Tod verdient. Sie sollten eigentlich vom Staat irgendwie vernichtet werden. Ja? Dann haben wir gelesen, als der Herr das Herz des Pharao verstockt hat, damit er ihn vernichtet. Ist kein Akt der Liebe, wenn Gott dann sagt, hey, jetzt ist es, dieses Fenster, es ist zu spät. Jetzt kannst du nicht mehr entscheiden, jetzt behalte ich dein Herz. Ist kein Akt der Liebe und viele Verse mehr. Ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Es gibt noch ein paar Verse, die ich aufzeigen wollte. Ein paar ausgelassen, weil es zeitlich nicht mehr ausgeht. Aber wir sollten heutzutage, nicht nochmal in diesem Jahr, 2023, ist, glaube ich, die Verwerfungslehre eine der wichtigsten Lehren, die es gibt, wie noch nie. Weil sie einfach von 99% der Christen abgelehnt wird. Und wir haben die Aufgabe, sie zu predigen, sie klarzumachen, sie zu erklären, unseren Familien, unseren Freunden, Christus, unseren Kindern und so weiter und so fort. Ich möchte noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Verwerfungslehre, weil sie einfach wunderbar ist, weil sie einfach jedes Wort in deinem Wort geläutert ist und sauber ist und gut ist und nützlich zur Lehre ist, Herr. Ich bete, dass viele Christen diese Predigt auch hören und verstehen, dass die Verwerfungslehre klar in der Bibel steht, dass sie nicht vorbeikommen können an dieser Lehre. Und ich bete, dass du uns auch zu demütigen Christen machst, dass wir dein Wort annehmen können in jeder Hinsicht und auch wenn wir Dinge nicht verstehen, gleich von Anfang an her, dass wir einfach lernen wollen und im Gebet auch verharren wollen und dich um Weisheit bitten. Ich bete im Namen Jesu Christi. Amen.